Und zwar die geistliche Geburt oder die geistliche Heilung. Und ich möchte da ein paar Verse lesen aus Johannes 3 und dann da einsteigen. In Johannes 3 geht es um die Heilung des Geistes. Ich lese ein paar Verse, Johannes 3, Vers 1. Es war aber ein Mensch aus dem Pharisäen mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete ihm und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Ja, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und nochmal geboren werden? Und Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren wird, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Es geht hier um die Geburt aus dem Geist oder die geistliche Geburt. Und ich möchte vielleicht so beginnen, es gibt ja verschiedene Dimensionen im Leben. Das ist jeden von uns eigentlich sehr einleuchtend. Jetzt nur zum Beispiel, es gibt das pflanzliche Leben, wie dieser Baum da drüben. Es gibt das tierische Leben, wie der Hund oder die Katze, was wir auch hier haben. Und dann gibt es das menschliche Leben. Und alle drei Leben, die Pflanze lebt, das Tier lebt, der Mensch lebt, und doch ist ein Riesenunterschied. Und Blumen besitzen ja erstaunliche Fähigkeiten oft. Die öffnen ihre Blüten bei der Sonne, Nacht schließen sie sie und so weiter. Ich meine, gibt's ja, da wisst ihr mehr wie ich. Das ist gewaltig. Aber selbst wenn ich jetzt, ich sage das immer so plakativ einfach, aber wenn ich jetzt einen Ball dieser Blume oder diesem Baum zuwerfe da, der Baum wird den Ball nicht zurückwerfen. Was interessant ist, weil er lebt ja. Aber was das Ballspielen anbelangt, ist der Baum tot. Das heißt, obwohl er lebt, ist er in Bezug auf Ballspielen tot. Ganz anders ist mit dem Hund. Martin, sein Hund, das ist ein Border Collie. Sein Vorgänger, das war mein Lieblingshund, Celine hat er geheißen. Der war so aktiv, wenn du mit dem Ball gespielt hast den ganzen Tag, der ist gelaufen, bis er tot umfiel. So machen sie tatsächlich, die laufen, bis sie umfallen. Und das heißt, diese Celine, ein lebendiger Hund, mit dem kann ich Ball spielen, völlig anders wie mit dieser Blume, obwohl beide leben. Aber wenn ich mich mit der Celine dann auf die Bank gesetzt habe und gesagt habe: Celine, ist es nicht wunderbar, dieses Universum, Millionen von Sternen, die Barmherzigkeit Gottes, da schaut er nur blöd, der Hund. Der hat keine Ahnung davon. Was wiederum interessant ist, denn der Hund lebt ja. Aber was die Barmherzigkeit Gottes oder das Universum anbelangt, ist der Hund tot. Das heißt, du hast ein Leben, aber nicht jedes Leben bedeutet Leben in jedem Bereich. Und als Gott den Menschen schuf, schuf Gott den Menschen in seinem Ebenbild. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Das heißt, der Mensch konnte mit Gott kommunizieren. Sie sprachen miteinander, sie redeten miteinander, hatten Kaffee miteinander. Und an dem Tag, wo der Mensch sich bewusst von Gott abgewandt hat, ich nehme oft, er hat sich von Gott abgenabelt, der Mensch hat gesagt: Gott, ich will dich nicht, ich will selber Gott sein. Im Deutschen gibt es da, deutsche Sprache ist eine gute Sprache übrigens, in vielerlei Hinsicht. Man kann oft Dinge gut erklären, ich mache ja viel auf Englisch. Hat Vor- und Nachteile, aber Adam wollte nicht mehr Ebenbild Gottes sein, er wollte sein Abbild sein. Er wollte selbst Gott sein. Und die Schlange, eine rätselhafte Figur in der Bibel, die sagte dann zu Adam und Eva, Adam heißt ja Mensch, sagte, du wirst nicht sterben, sondern wenn du davon isst, dann wirst du sein wie Gott. Das war die Versuchung. Ich will selbst Gott sein. Und das war der Beginn von dem Zerbruch der Beziehung. Denn seht ihr, das Schöne ist, und das ist eine gute Botschaft, ich als Mensch muss nie mehr sein als Mensch. Gott hat mich als Mensch geschaffen und das genügt. Ich brauche kein Gott sein. Gott ist Gott und der Mensch ist Mensch. Aber der Mensch, und das ist der Stolz, wollte mehr sein. Und das hat ihn eigentlich zum Fall gebracht. Und als diese Beziehung zerbrochen ist, zwischen Gott und Mensch, als der Mensch von Gott wegging, übrigens, Gott ist vom Menschen nie weggegangen. Die Bibel sagt immer, der Mensch ist zum Feind Gottes geworden. Die Bibel sagt nicht einmal, dass Gott unser Feind ist. Nie. Gott war nie unser Feind. Wir sind seine Feinde geworden. Das war das Problem. Und obwohl wir die Feinde geworden sind, geht Gott uns nach und versucht, sich selbst mit uns zu versöhnen, obwohl wir weglaufen. Das ist die Geschichte der Bibel, von vorne bis hinten. Und im Neuen Testament lesen wir einen Vers im Römer 3, 23, da sagt Paulus, wir alle haben gesündigt, Sünde ist von Gott getrennt, das heißt Sünde eigentlich im biblischen Sinn. Wir haben uns von Gott getrennt, wir haben gesündigt und wir haben die Herrlichkeit Gottes verloren. So steht es da, Römer 3, 23. Wir haben etwas verloren, die Herrlichkeit Gottes. Macht nichts, das passiert mir auch oft. Und jetzt ist die Frage, wir haben etwas verloren. Wenn man wissen will, oder wenn ich was finden will, was ich verloren habe, ist es ganz wichtig, dass ich weiß, was ich verloren habe. Jetzt habe ich mal müsst jetzt gar nicht antworten, aber fragt euch mal, wir haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Könnte einer in einem Satz definieren, was ist die Herrlichkeit Gottes? Wenn du es kannst, darfst du dich ruhig... Er ist nicht verfügbar, gell, die Antwort. Martin. Ja, genau. Die Herrlichkeit Gottes als die Gegenwart Gottes, das finde ich sehr gut. Also Herrlichkeit Gottes ist so ein Wort, man hört es in Predigten, man liest es in der Bibel, aber keiner hat eine Ahnung, was ist das? Was ist die Herrlichkeit Gottes? Was habe ich verloren? Nun, ich wüsste es auch nicht, wenn ich es nicht nachgeschaut hätte. Aber in Johannes 1 lesen wir, Gott wurde Mensch in Christus und wir sahen seine Herrlichkeit. Johannes 1, 14. Das heißt, als Jesus auf der Erde war, haben wir die Herrlichkeit Gottes gesehen. Das stimmt, die Gegenwart, es heißt eigentlich der Charakter Gottes. Herrlichkeit Gottes entspricht dem Charakter Gottes. Major Thomas, dessen Buch ich gerade vorgestellt habe, der hat immer eine Geschichte erzählt und ich habe sie auch schon 100-mal erzählt. Nämlich von den Marsmenschen. Das hat mir so geholfen, darum erzähle ich die Geschichte oft. Und zwar nehmen wir an, am Mars gäbe es Einwohner, diese grünen Männchen, haben wir ja früher so gesagt. Und das sind hochintelligente Wesen, diese grünen Marsmenschen. Und sie fragen sich immer wieder mal, wo kommen wir wohl her? Wer hat uns gemacht? Wozu sind wir da? Und sie kriegen keine Antwort. Und eines Tages fällt eine Bibel vom Marshimmel auf den Mars. Und die sind klug, die können lesen. Sie können Deutsch und fangen von vorne an. Die Bibel ist auch auf Deutsch in dem Fall. Und dann lesen Sie auf der ersten Seite, dass Gott eine Erde geschaffen hat. Und auf der Erde hat er Wesen geschaffen, die heißen Mensch. Und diese Menschen sind geschaffen im Ebenbild Gottes, so wie Gott. Haben sich die Marsmenschen gedacht, das ist super. Wir bauen unser UFO, wir fliegen auf die Erde, schauen uns den Menschen an und dann wissen wir, wie Gott ist. Das ist der Schlüssel. und gesagt, getan, sie tun es und sie können es. Und sie fliegen auf die Erde, ganze eine Abordnung der Marsmenschen. Und sie landen dann neben Hamburg oder Amsterdam oder New York, ist ja egal, irgendwo halt, neben einer oder in einer Stadt. Und dann gehen sie in die Stadt hinein und sie schauen sich das Treiben der Menschen Tag und Nacht an. 1-2 Wochen lang schauen sie jeden Tag, was tut der Mensch so. Sie finden ein paar ganz gute Dinge, aber dann finden sie, der Mensch ist extrem egoistisch. Der Mensch ist neidisch, ist gierig. Er betrinkt sich am Abend und dann liegt er am Boden, ein paar raufen miteinander. Sie lesen die Zeitungen und stellen fest, es gibt 50 Kriege, Menschen schlachten sich jeden Tag ab. Sie lesen darüber, dass auch ungeborene Kinder abgetrieben werden und so weiter. Und sie schauen sich das so 1-2 Wochen lang an und dann gehen sie etwas bedrückt zurück zu ihrem UFO. Steigen ein und fliegen zurück zum Mars. Am Mars warteten die ganzen Marsmenschen auf ihre Delegation, die auf der Erde war. Und sie steigen aus und sie sagen, liebe Mitbewohner, wir haben schlechte Botschaft. Unser Gott ist ein absoluter Egoist. Unser Gott ist Alkoholiker. Unser Gott bringt andere um. Unser Gott ist ein neidischer Gott. Unser Gott ist ein berechnender Gott. Unser Gott ist in Pornografie. Er nimmt Drogen. Unser Gott ist ein furchtbarer Gott. Denn wir haben den Menschen gesehen und jetzt wissen wir, wie Gott ist. Als ich die Geschichte hörte, habe ich zum ersten Mal verstanden, was ich verloren habe. Die Herrlichkeit Gottes, seinen Charakter. Und ich habe zum ersten Mal verstanden, Kolosser 1, 27, wo wir lesen, ich lese es euch vor, Kolosser 1, 27, da schreibt der Apostel Paulus, ich sage euch ein Geheimnis, und das Geheimnis ist, es ist Jesus Christus in euch, und dann steht dabei, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was ist unsere einzige Hoffnung in diesem Leben? Dass wenn Jesus in unser Leben kommt, er in uns das wieder tun kann, was wir nicht können. Die Herrlichkeit, seinen Charakter wieder zu produzieren. Und damit sind wir jetzt beim Thema von der geistlichen Heilung oder der geistlichen Geburt von oben. Wenn man zu diesem Thema kommt übrigens, zur Geburt von oben, so nennt es Jesus, ich kann euch gleich sagen, es ist das Schönste, was einem Menschen passieren kann. Ich weiß, viele von euch, ihr wisst genau, ihr seid von oben geboren. Ihr habt den Heiligen Geist. Und ihr wisst, das ist das Größte, was dir passieren kann. Gleichzeitig ist das, was ich jetzt sage, in unserer Kirche das größte Ärgernis bis zum heutigen Tag. Die Rede der neuen Geburt, der Geburt von oben, treibt Menschen entweder zu Gott oder es treibt sie zur Weißglut. Das ist immer so gewesen, es wird wahrscheinlich immer so bleiben, bis Jesus wiederkommt. Ich habe vorhin vorgelesen, Johannes 3, als Jesus diesen alten, religiösen, gutgläubigen Mann Nikodemus traf. Nikodemus war ein ehrlicher Mann. Ich glaube nicht, dass der irgendwie karrieresüchtig war. Er war ein Oberster. Ich glaube, er hat seinen Job ernst genommen. Und dann begegnet Jesus ihm und sagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Als Nikodemus, er war ein Vollblut-Theologe. Der war Theologe von, das ist wie wenn du jetzt dann 50-jährigen, 60-jährigen Theologieprofessor, Doktor triffst. Das war der Nikodemus. Der kannte das Alte Testament auswendig, tatsächlich. Die Rabbiner konnten nicht nur die Tora, die 5 Bücher Mose auswendig, sondern das ganze Alte Testament. Übrigens die Prüfung in einer Rabbinerschule, Arnold Fruchtenbaum, den lese ich ganz gerne, ein Jude, der zum Glauben an Jesus kam. Sein Vater war Rabbiner, die Abschlussprüfung ist, Da ist die Bibel und durch die Tora, das ist immerhin ungefähr so viel in der Bibel. Da wird ein Nagel durchgetrieben und er muss wissen, welcher Buchstabe auf jeder Seite durchbohrt wurde. So genau kennen die Schrift. Das war der Nikodemus. Aber als Jesus dann zu ihm sagte, du musst von oben, von Neuem geboren werden, da war er völlig aus der Fassung. Man merkt das an seiner Antwort, da sagte er, ja, kann ich nochmal in den Leib meiner Mutter hineinschlüpfen und nochmal geboren werden? Die Antwort ist entweder frech oder dumm. Natürlich können, aber er war überfordert. Angenommen, Jesus hätte zu diesem guten religiösen Mann gesagt, weißt du was, Nikodemus, du betest zweimal am Tag, das ist gut, aber Nikodemus, du sollst fünfmal am Tag beten. Das wäre noch besser. Das hätte Nikodemus verstanden. Wenn Jesus gesagt hätte, Nikodemus, du fastest jede Woche einen Tag, aber probier es mit zwei Tagen. Dann bist du noch heiliger. Nikodemus, du gibst den Zehnten von allem, was du hast, an die Armen, das ist gut. Aber Nikodemus, wenn du ehrlich bist, du könntest 30% geben. Hätte Jesus so mit ihm geredet, wäre Nikodemus nach Hause gegangen, hätte gesagt, der hat mich durchschaut. Ich könnte ein bisschen mehr für Gott tun. Das hätte er verstanden. Aber als Jesus gesagt hat, du musst von Neuem geboren werden, da war er völlig neben dem Häuschen. Und wisst ihr was? Mir geht es heute ganz genau gleich. Ich finde es überhaupt nicht schwer, mit Leuten, die mit Gott nichts zu tun haben, über Gott zu reden. Das ist eigentlich relativ leicht. Dann Laura und ich, wir gehen öfter aus am Abend in Bars. Wir haben uns auch in der Bar kennengelernt. Ich war der Barkeeper und sie war meine Kundin. Aber wenn wir in so Bars sind hier, wir haben da ganz nette. Und meistens, wenn wir in der Bar stehen, die beginnen dann über, weil sie wissen, ich bin irgendwie religiös oder habe irgendeinen Tick oder so, die fangen dann meistens damit an. Viele schätzen mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, aber sie können mich nicht ganz einordnen. Aber wenn sie 5 Bier haben, dann reden sie immer über Gott. Das ist eben interessant. Dann sind sie wenigstens ehrlich, das finde ich gar nicht so schlecht. Aber wenn ich zu diesen Typen sage, die mit Kirche, mit Gott nichts am Hut haben jetzt, aber irgendwie wollen sie dann über Gott reden. Wenn ich denen sage, weißt du was, geh wieder mal in die Kirche Sonntag. Das wäre doch nicht so schlecht. Du, die meisten sagen, ja, eigentlich hast du eh recht. Schaden würde es mir nicht. Sag ich, nein, überhaupt nicht. Wenn ich zu denen sage, du, ich war jetzt gerade in Afrika, in Tansania und da waren so viele arme Kinder. War es nicht richtig, wenn du mir ein bisschen was von deinem Geld sowas gibst? Die meisten sagen, du eigentlich, wenn ich weiß, wo es hingeht, du, ich gebe dir hier 100 Euro oder so irgendwas für diesen Dienst. Das finde ich überhaupt nicht schwer. Aber wenn ich dem an der Bar sage, du musst von Neuem geboren werden, dann schaut er genauso blöd wie der Nikodemus. Der kann damit überhaupt nichts anfangen. Und das Interessante ist, irgendwie merken Sie, hier geht es ums Eingemachte. Da geht es nicht um ein bisschen eine religiöse, nette Handlung. Hier geht es jetzt um mich. Ist nur nebenbei, ich weiß nicht, in welcher Kirchengemeinde du bist, aber solange der Pfarrer jeden Sonntag über Sünde, über Liebe, über alles Mögliche redet, hat niemand was auszusetzen. Wenn der Pfarrer aber anfängt, einen Unterschied zu machen zwischen Menschen, die von oben geboren sind und Menschen, die noch nicht von oben geboren sind, dann haben die Menschen plötzlich viel auszusetzen an diesem Pfarrer. Das ist immer so. Denn hier geht es ums Eingemachte. Und das Wort Jesu steht damals wie auch heute und Jesus hat gesagt zum Nikodemus, wenn jemand nicht wiedergeboren ist vom Geist, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er hat nicht gesagt, wenn es nicht wiedergeboren ist, dann ist es extrem schwierig, dann ist es sehr schwierig. Du kannst ihn nicht sehen, hat Jesus gesagt. Das ist sein Wort. Und seht ihr, solange man über Wiedergeburt nur redet und diskutiert, bleibt es ein Ärgernis. Solange du von Gott wiedergeboren wirst, wenn das geschieht, dann wird es das Größte, was du im Leben überhaupt erleben kannst. Denn dann bekommst du das Leben, das du vorher nicht hattest. Es ist dann so, wie wenn ich diesem Baum den Ball zuwerfe und der Baum spielt mir den Ball zurück, da würde ich ganz schön blöd schauen. Der hat jetzt ein Leben, das er vorher nicht hatte. Und wenn du von oben vom Geist Gottes, vom Neuen geboren wirst, dann hast du ein Leben, das du vorher nicht hattest. Du kannst plötzlich kommunizieren mit Gott. Und du weißt es. Nicht Religion. Du kannst 20 Jahre im Kirchenchor singen. Alles Mögliche. Das heißt nicht, dass du von oben geboren bist. Zwischen religiös sein und Jesus kennen, das ist Tag und Nacht. Wenn ein Mensch religiös wird, wisst ihr, ich muss euch ehrlich sagen, in vielen Kirchen, wo ich hinkomme, ich treffe Menschen, die waren vorher egoistisch und dann sind sie 5 Jahre in der Kirche, die sind immer noch egoistisch. Nur jetzt vermischen sie halt religiöse Sprache rein, sonst gar nichts. Da hat sich nichts geändert. Erinnert euch, was der Kranke gesagt hat vor 2 Abende? Der Mann, der mich gesund gemacht hat, der hat gesagt, nimm dein Bett und geh. Können wir das sagen? Jesus arbeitet in meinem Leben. Ja, ich bin extrem egoistisch, aber der Geist Gottes in mir, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, er tut etwas in mir. Und mein Partner bemerkt es. Meine Kinder bemerken es. Ein Ehepaar, waren beide hier bei einer Freizeit und sind beide auf der Freizeit zum Glauben an Jesus gekommen. Die hat mit Jesus nichts am Hut. Auch interessant, wie die kamen, aber ist ja egal. Haben beide ihr Leben Jesus gegeben. Die haben eine große Firma, Stuttgart-Nähe. Und die besuche ich öfter mal, wenn ich vorbeikomme. Die haben 2 Kinder. Und eine der Tochter, die kam inzwischen zu mir, hat mit uns mitgearbeitet, ist auch gläubig geworden. Und die haben mich gefragt, wie war das so? Die haben gesagt, am Anfang, man denkt, unsere Eltern sind durchgeknallt. Die sind anders. Die reden nicht mehr wie vorher. Die tun nicht mehr wie vorher. In der Firma sind sie anders. Mit dem Geld gehen sie anders um. Am Anfang haben wir gedacht, sind sie durchgedreht. Aber inzwischen sehen wir, wie gut es ist, dass sie durchgedreht sind. Sie sind nämlich viel angenehmere Menschen geworden. Seht ihr, wenn Jesus in ein Leben kommt, das ist nicht irgendein Glaube, den man dann hat, der jetzt mit dem Leben nichts zu tun hat. Das ist Leben. Jesus hat gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und die Bibel, ich könnte euch viele Verse geben, wo die Geburt von oben ausdrücklich beschrieben ist. Gerade Johannes-Evangelium beschreibt es immer wieder. Zum Beispiel Johannes 1,11 auch, wo wir lesen, wo gesagt wird, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Kinder nicht geboren von der Mutter, vom Fleisch, vom Vater, sondern geboren von Gott. Das ist die Geburt, die von Gott kommt. Es gibt 2 wichtigste Tage in deinem Leben. Der Tag, an dem du geboren wurdest, der ist extrem wichtig, sonst wärst du nicht da. Und der Tag, wo du erkennst, wozu du geboren wurdest. Das ist der Tag deiner Wiedergeburt. Wo du zurückfindest zum Ebenbild Gottes, zu dem, der dich geschaffen hat und du mit ihm kommunizierst. Und dann beginnt ein anderes Leben, ein Leben, das du vorher nicht hattest. Und das ist Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Noch ein letztes, 3 Minuten habe ich noch. Oft werde ich gefragt, aber Hans-Peter, was ist jetzt, die Bibel spricht einerseits von einer Bekehrung und einer Wiedergeburt, einer neuen Geburt. Was ist da der Unterschied? Nun, dieses Wort Bekehrung, das ist ein Wort, in den meisten Ohren klingt es eher negativ. Auch völlig verständlich, weil es wurden Leute zwangsbekehrt und so weiter. Bekehren ist irgendwie, im religiösen Sinne mag man es nicht so. Kommt drauf an, von welcher Kirche du kommst. Aber bekehren heißt einfach dieses griechische Wort metanoia. Meta heißt ändern und neuer ist mein Verstand. Sich bekehren heißt mein Denken ändern. Das ist alles, was es heißt. Und Im Lukas 7, Vers 29, ein Vers, den muss ich euch noch vorlesen, der ist so fantastisch. Lukas, wenn du wissen willst, was Bekehrung bedeutet, das finde ich der beste Vers. Lukas 7, 29. Und das ganze Volk, das zuhörte, und die Zöllner, das waren immer die wildesten Sünder, die sind immer extra angeführt. Sie haben Gott Recht gegeben, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Die Taufe des Johannes war die Taufe der Buße, der Umkehr. Sie haben Gott Recht gegeben. Umkehren, sich bekehren, heißt, ich gebe Gott Recht. Das heißt, ich sage Gott, bis heute habe ich nicht mal geglaubt, dass es dich gibt, aber ich ändere mein Denken, ich möchte mit dir rechnen, jeden Tag. Bis gestern habe ich nie nach deinem Willen gefragt, heute möchte ich in deinem Willen leben. Bis gestern musste ich alles aus eigener Kraft bewerkstelligen, jetzt, Gott, habe ich deine Kraft für mein Leben zur Verfügung. Das ist die Umkehr. Und Umkehren ist wichtig. Ich muss mein Denken ändern. Ich weiß nicht, wie du über Gott denkst, keine Ahnung. Aber Umkehren heißt, ich ändere mein Denken. Und übrigens, ich sage das immer bei religiösen Leuten, gerade oder bei Kirchen, haben nie Angst, deine Meinung zu ändern. Christen, die ihre Meinung nicht mehr ändern, sind lebendig tot. Manchmal glauben Christen, wenn sie ihre Meinung nicht ändern, dann sind sie treu dem Evangelium. Nein, sie sind nur dickköpfig. Wie können wir alles wissen? Wir sind ja nur Menschen. Ich musste meine Meinung schon oft ändern, weil ich halt älter werde und mehr erfahre und mehr lese und mehr erkenne, wofür ich dankbar bin. Hab nie Angst, deine Meinung zu ändern, dein Denken zu ändern, Metanoia, umkehren. Und ich vergleiche das oft so, wenn ich zum Beispiel, ich steige in Schladming in den Zug ein und ich will die Hannelore in Salzburg treffen, meine Frau, und ich steige aber in den falschen Zug und fahre Richtung Graz, es ist diese Richtung, und dann schaut der Schaffner mein Ticket an und sagt, lieber Freund, Sie sind in die falsche Richtung unterwegs, was muss ich dann tun? Ich muss mich bekehren. Ich muss Metanoia, mein Denken ändern, ich muss im nächsten Bahnhof aussteigen, mich umkehren oder bekehren, mein Denken ändern, in den anderen Zug einsteigen. Aber die Bekehrung ist noch nicht die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt ist dann, wenn ich die Annelore in Salzburg treffe und umarme. Das ist, wo ich Gemeinschaft habe mit ihr. Aber damit ich wiedergeboren werden kann, das ist Gottes, du kannst das nicht, das geschieht von Gott. Aber damit ich wiedergeboren werde, muss ich umkehren. Und das ist der Schlüssel. Und darum sagt er hier, ihr müsst geboren werden aus Wasser und aus Geist. Wasser ist unsere leibliche Geburt und der Geist ist die geistliche Geburt, die Geburt von oben. Und beides ist, was uns zum Ebenbild Gottes macht. Ein letztes noch, vielleicht fragst du dich, ob du wiedergeboren bist. Vielleicht fragst du dich, bin ich wiedergeboren oder bin ich nur religiös oder was bin ich? Ich möchte dir eine Hilfe geben. Ich habe festgestellt, das ist meistens der Fall. Eines der sichersten Zeichen, dass du den Geist Gottes in dir hast, vom Geist von oben geboren, wiedergeboren bist, ist das, dass du immer wieder mal fragst, Gott, was willst du mit meinem Leben? Das ist ein ziemlich sicheres Zeichen, dass der Geist Gottes in dir wohnt. Denn wenn er nicht in dir wohnt, fragst du dich diese Frage nie. Wenn du dich nie fragst, was Gott mit deinem Leben tun möchte, bist du wahrscheinlich nicht wiedergeboren. Denn der Geist Gottes, der in dir wohnt, stellt diese Frage. Das ist eins, wo ich festgestellt habe, wo die Leute dann sagen, ja genau, es ist so bei mir. Und ein Mensch, der von Gott geboren ist, der erkennt es als reines Geschenk. Es ist nur ein Geschenk. Ein Mensch, der stolz darüber redet, ich bin wiedergeboren und du nicht, der ist wahrscheinlich nicht wiedergeboren. Wenn ein Mensch wiedergeboren ist, der wird demütig, denn er weiß, ich bin nur ein Beschenkter. Und ich will die Leute lieben, die den Geist Gottes noch nicht haben. Denn es kann dir nichts Besseres passieren. Je mehr Liebe du hast, desto mehr wird der Geist, der in dir lebt, zum Ausdruck kommen. wie alt muss man sein, um wiedergeboren zu werden? Und ich habe noch ein Beispiel hier. Ich muss mich erinnern, die Eva Maria, die ist jetzt schon 17. Und übrigens, die war letzten Samstag mit einer Freundin auf der Scheichenspitze, das ist der hohe Berg. Dann sieht man vom Dauernhof die Spitze da, da ist ein Kreuz oben, ein großes, das ist 10 Meter groß. Wenn hinten weiße Wolken sind, sieht man sogar. Da wollte sie mit einer Freundin oben schlafen, ich war in Deutschland. Aber dann kam so ein Gewitter und dann mussten sie runter, und dann, das war schon um 11 Uhr nachts, die haben nichts mehr gesehen. Und ein Freund von mir, von der Bergrettung, der hat sie dann gefunden. Aber jetzt haben sie einen Schock fürs Leben, aber das ist gut gegangen. Ich wusste, das ist nicht allzu gefährlich dort, aber für sie war es halt ein bisschen tragisch da oben in den Bergen. Aber was ich noch sagen wollte, diese Eva Maria, ich habe sie mal gefragt, sie war da ungefähr 10 Jahre alt. Habe ich mal gefragt, wohnt eigentlich Jesus in deinem Herzen? Kennst du Jesus? Hast du ihn schon mal aufgenommen in dein Herz? Und dann hat sie gesagt, ja sicher, Papa. Und dann habe ich gesagt, ja wann hast du das gemacht? Und dann hat sie gesagt, kannst du dich erinnern, als wir in Amerika waren? Und da war es nämlich so, dass wir waren in Kalifornien, ich war da eingeladen, bei einer Konferenz zu predigen. Das ist sowas wie der Dauernhof, nur ungefähr 10-mal so groß. Und die waren sehr großzügig, die haben mir auch die Flüge für die Frau und die Kinder bezahlt. Und die konnte ich mitnehmen und da, die haben ein super Kinderprogramm gehabt, sowas findest du bei uns kaum, eine Riesenorganisation. Und die Eva war da halt bei den ganz Kleinen 5 Jahre und dann, ich war gerade beim Predigen bei den Erwachsenen und da bringt die Betreuerin die Eva zurück, weil die Eva, die wollte nicht dort sein und hat der Betreuerin so in den Magen reingehauen, dass die niedergegangen ist. Dann haben wir gesagt, ein Kind können wir nicht gebrauchen, das schlägt unsere Betreuerin zusammen, das ist nicht gut. Und nachher habe ich zu Eva gesagt, Eva, sag mal, bist du wahnsinnig? Die schauen so gut auf dich, die meinen es nur gut mit dir und du haust da die Leute zusammen. Das geht doch nicht. Und dann habe sie halt geschimpft und so weiter. Dann hat sie gesagt, Papa, kannst du dich daran erinnern? Und ich habe gesagt, ja sicher kann ich mich daran erinnern. Dann hat sie gesagt, ich habe mich nachher so schlecht gefühlt. Dann habe ich zu Jesus gesagt, Herr Jesus, ich bin so ein schlimmes Kind, ich brauche dich, komm in mein Herz. Und ich sage, und seitdem kenne ich ihn. Nun, ich habe keine Ahnung, was mit 5 Jahren, das kann emotional sein oder echt sein. Aber eins weiß ich, die Eva, die geht ihren Weg mit Jesus. Sie ist auch sehr evangelistisch, die spricht im Zug fast jedes Mal mit irgendjemand über Jesus. Einfach, sie ist halt so und sie ist jetzt 17 und ist immer noch da. Das heißt, ein 5-jähriges Kind kann es erfassen, was es bedeutet, von oben geboren zu werden. Und ein 50-jähriger Theologe, Doktor, kann nicht mehr erfassen. Dieser Nikodemus, der war religiöser als alle anderen Menschen. Der hat alles richtig getan in Bezug auf Gesetz, auf Bibel. Und Jesus hat zu ihm gesagt, wenn du nicht von oben geboren wirst, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Denn es geht um die Beziehung mit mir. Und das ist so befreiend. Du musst nicht was erreichen, du musst nicht was, eine Erkenntnis haben, einen gewissen Status, sondern musst nur zu Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, ich brauche dich. Und ich möchte dich einladen, wenn du Jesus noch nicht kennst, ich möchte jetzt beten, du kannst im Herzen mitbeten und sagen, Herr Jesus, ich möchte, dass du jetzt in mein Leben kommst und der Herr meines Lebens bist für jetzt und für ewig.